Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Willkommen. Für die, die eine Steuererklärung abgeben müssen, ist jetzt der Moment. Ran an die Belege, heißt es, denn die Abgabefrist für das Steuerjahr 2023 endet am 2. September. Wer erst danach liefert, dem drohen Verspätungszuschläge und Zinsen. Ganz entspannt bleiben können diejenigen, die nicht zu einer Steuererklärung verpflichtet sind, sondern nur eine abgeben wollen, weil sie sich eine Erstattung erhoffen. Und deutlich mehr Zeit hat, wer einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein engagiert. Ein Dreivierteljahr länger ist es ganz genau, bis zum 2. Juni 2025 dann. Um etwas vom Finanzamt zurückzubekommen, müssen einige Dinge beachtet werden. Und da wollen wir hier Tipps geben. Gerne eingehen auf Ihre Fragen rund um Ihre Steuererklärung. Egal ob selbstständig oder angestellt, Rentner oder Pensionär oder erstmals dazu herausgefordert, sich mit der Abgabe über das offizielle Elster-Portal der Finanzbehörde zu beschäftigen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Ran an die Belege, die Steuererklärung bis zum 2. September selber machen. Ich stelle die Expertenrunde vor. Zugeschaltet aus Dortmund ist Gabriele Waldau-Chima, Betriebswirtin und Beratungsstellenleiterin vom aktuell Lohnsteuerhilfeverein Arnsberg. Willkommen.
Guten Morgen.
Frau Waldau-Chima, Sie sind auch Autorin des Verbraucherzentrale-Buchs Steuererklärung für Rentner und Pensionäre. Jährlich neu aufgelegt. Was war denn die wichtigste Aktualisierung im Vergleich zum Vorjahr?
Nun, es gibt ja immer sehr viele regelmäßig wiederkehrende Änderungen, wie beispielsweise Anpassung der Grundfreibeträge. Aber beeindruckt hat mich eigentlich am meisten, dass die nachgelagerte Besteuerung der Rentner bis 2058 gestreckt wurde. Das bedeutet für alle Neurentner ab 2023, dass der Freibetrag, also der Betrag, der nicht versteuert werden muss, 0,5%, aber immerhin ein kleines bisschen höher geworden ist.
Ist das das Finanzamt, das das einträgt, oder machen Sie das, wenn Sie da helfen bei der Erklärung?
Also das Finanzamt berücksichtigt das selbstverständlich von Amts wegen. Aber wenn man selber vorher schon mal rechnen möchte, bin ich überhaupt steuerpflichtig oder will das Finanzamt Geld von mir, dann ist es schon gut zu wissen, wie hoch diese Freibeträge sind. Und es ist ja auch so, dass der Freibetrag, wenn man erstmals Rentner wird, festgefroren wird bis zum Ende der Rentenzahlungen. Und deshalb ist das schon eine sehr wichtige Größe.
Hier in unserem Kölner Studio begrüße ich den Steuerberater, Diplom-Kaufmann Lars Nottelmann. Er ist Vizepräsident im Steuerberaterverband Köln. Willkommen.
Schönen guten Morgen.
Herr Nottelmann, wer absehbar seine Einkommensteuererklärung dieses Jahr nicht bis zum 2. September abgeben wird, kann der die Frist durch einen Vertrag bei einem Steuerberater jetzt noch schnell verlängern?
Ja, wenn ich mich bei einem Steuerberater registriere und eine Vollmacht unterschreibe, kann der mich beim Finanzamt registrieren und damit gelte ich dann als steuerlich beraten und damit sollte dann das Finanzamt die Frist entsprechend verlängern bis ins nächste Jahr.
Ist da jetzt auch großer Bedarf? Wie erleben Sie das im Jahresverlauf?
Im Jahresverlauf ergeben sich die großen Bearbeitungsrückstände, die übers Jahr sich anhäufen, eher so gegen Ende der Bearbeitungsfrist, weil dann alle nochmal mit ihren Unterlagen ankommen. Es gibt immer Unterschiede zwischen den bislang nicht Beratenden. Die bleiben auch meistens nicht beraten, weil sie es gerne dann selber machen wollen. Das ist ja auch mit vielen Hilfsmitteln möglich, wenn man da nur relativ einfache Steuererklärungen hat. Und denen, die eigentlich schon beraten waren, die kommen dann eben im Laufe des Jahres, aber meistens dann gegen Ende der Frist und nicht, also gegen Ende der Steuerberaterfrist und nicht jetzt zum Abgabetag.
Ich begrüße als Dritten in unserer Expertenrunde Thomas Sendke, Diplom-Finanzwirt, Rechtsanwalt und Steuerberater der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg in Bonn. Und Herr Sendke, Sie sind Vorsitzender der Tax Law Klinik an der Universität zu Köln. Willkommen.
Schönen guten Morgen.
Englisch im Deutschlandfunk muss man übersetzen. Was ist eine Tax Law Klinik? Was haben Sie da vor?
Genau, das ist ein Konzept, was tatsächlich auch aus dem angloamerikanischen Rechtskreis kommt. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man sagt, Ja, ein bisschen man Learning by Doing. Das heißt, man lernt ein Rechtsgebiet, zum Beispiel das Steuerrecht, kennen, indem man aktiv selber in die Beratungssituation kommt. Dabei lernt man natürlich noch viele andere wichtige Soft Skills, nennen wir das. Wie berate ich überhaupt andere? Wie komme ich an die notwendigen Informationen? Aber uns geht es vor allen Dingen darum, eigentlich ein Ausbildungskonzept hier zu entwickeln für Studenten und die für das Steuerrecht zu begeistern, weil Herr Nottelmann wird sicher bestätigen können, dass wir qualifizierten Nachwuchs im Steuerrecht brauchen. Und so sind wir auf diese Idee gekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wen wollen wir denn eigentlich beraten? Und da war es naheliegend, weil das ja eine universitäre Einrichtung in gewisser Weise ist, dass man das für die Studenten auch anbietet. Weil ich auch in meiner Zeit an der Universität erfahren habe, dass Studenten natürlich auch Probleme manchmal steuerlicher Art haben, aber überhaupt keine Ahnung davon haben, was die da eigentlich machen müssen. Das wird weder an der Schule unterrichtet noch an der Universität. Und dann haben wir uns gedacht, das ist doch der richtige Ansatzpunkt, da anzugreifen. Wieso bieten nicht Studenten Steuerberatung für andere Studenten an, und zwar unentgeltlich?
Das ist der Knackpunkt, das ist laut Steuergesetz verboten und deshalb schwebt das alles noch. Sie sind da in den Startlöchern. Was Sie machen, sind Infoveranstaltungen auch an der Universität Köln, so unter dem Motto, meine erste Steuererklärung für Studierende. Wo ist da die Hürde groß, sich mit Elster anzufreunden?
Ja, also im Grundsatz ist es, glaube ich, dass man als Student erstmal überhaupt keine Kenntnisse davon hat. Wie erstelle ich eine Steuererklärung? Auch was sind die rechtlichen Regelungen dafür? Muss ich überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Oder was sich natürlich viele Studenten noch viel eher fragen werden, lohnt es sich für mich überhaupt, da viel Zeit und auch vielleicht Geld gegebenenfalls zu investieren, wenn ich da zu einem Steuerberater gehe oder dann ein entsprechendes Programm dafür nutze? Lohnt sich das überhaupt, weil ich auch mit einer Steuererstattung rechnen kann? Und das sind eigentlich so Fragen, grundlegende Fragen, die wir versuchen, in diesen Informationsveranstaltungen zu klären, damit wir den Studenten einfach einen allgemeinen Leitfaden an die Hand geben können.
Frau Waldau-Cima, wenn Sie sich jetzt so ein Gesamtbild machen der Steuerpflichtigen, wie würden Sie das so ungefähr einteilen in steuerpflichtig und freiwillig dabei und Leute, die sich das sparen, aber machen sollten?
Also wir haben ja hauptsächlich zu tun mit Arbeitnehmern, Rentnern, Pensionären. Und da würde ich sagen, es ist ungefähr halbe halbe. Also ein Teil, der tatsächlich abgeben muss, aber auch Arbeitnehmer, die abgeben müssen, weil sie beispielsweise Lohnersatzleistungen bekommen haben oder Verheiratete, die die Steuerklassen 3 und 5 gewählt haben und damit automatisch steuerpflichtig sind. Und dann gibt es natürlich die andere Hälfte von Arbeitnehmern, beispielsweise die hohe Fahrtkosten haben oder sich Erstattungen erhoffen, weil sie durch eventuelle Spesen, die der Arbeitgeber nicht bezahlt hat, ich denke da gerade so an Lkw-Fahrer oder so, die dann einfach hoffen, dass sie über die Steuer noch eine Erstattung bekommen.
Um all das soll es gehen in unserem Marktplatz. Ran an die Belege, die Steuererklärung selbst erstellen. Ich gebe nochmal die Nummer fürs Hörertelefon durch. 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Da können Sie dann gerne auch Ihre Rückrufnummer mit vermerken, wenn Sie mögen. Außergewöhnliche Belastung, Sonderausgaben, Anlage FNV. Da legt sich erstmal bei den Leuten die Stirn in die Falten. Steuerpflichtige beschäftigen sich wohl oder übel allerdings alljährlich damit. Oder sie delegieren, was Geld, Gebühren und so weiter kostet. Sabine Krüger gibt einen Überblick, wer wo Hilfe bekommen kann bei der Steuererklärung.
Die Steuererklärung würden sich die meisten wohl am liebsten sparen. Aber fast alle sind dazu verpflichtet. Beispielsweise Selbstständige oder Ehepartner, die sich getrennt veranlagen lassen. Zudem, besser als sich die Erklärung zu sparen, ist vielleicht doch mit der Erklärung Steuern zu sparen.
Im Schnitt brachte die Steuererklärung in den vergangenen Jahren knapp 1100 Euro zurück. Und das ist natürlich dann schon eine Summe, für die es sich lohnt, die Formulare auch auszufüllen.
Sagt Isabel Pohlmann, Redakteurin bei der Stiftung Warentest. Man muss das auch nicht alleine machen. Lohnsteuerhilfevereine übernehmen das beispielsweise. Sie stehen angestellten Arbeitnehmern offen.
Aber nicht nur, auch Rentner, Beamte oder Studenten dürfen die Hilfe von Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch nehmen.
Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine. Sie betont, dass man auch zusätzliche Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie Vermietung oder Verpachtung haben darf.
Dort hat man allerdings eine Begrenzung, und zwar die Einnahmen dürfen 18.000 bzw. 36.000 Euro bei zusammenveranlagten Personen nicht übersteigen.
Darüber bleibt die Tür zum Lohnsteuerhilfeverein zu. Und generell für Selbstständige und Gewerbetreibende. Auch im Nebenberuf, also wenn Angestellte nebenbei einen Online-Shop betreiben oder freiberufliche Übersetzungen machen. Die Lohnsteuerhilfe kostet natürlich. Die Stiftung Warentest hat untersucht, was die 13 größten Vereine verlangen.
Die Beiträge für den Lohnsteuerhilfeverein richten sich nach dem Einkommen, das die Mitglieder haben. Es wird ein Jahresbeitrag fällig. Für die größten Vereine haben wir uns das angeschaut. Da liegen die Beiträge je nach Einkommen zwischen 30 und gut 500 Euro im Jahr. Und dazu kommt eben noch eine Aufnahmegebühr, 10 oder 20 Euro je nach Verein.
Aber auch diese Beiträge sind steuerlich absetzbar, ergänzt Jana Bauer.
Mitgliedsbeiträge von Lohnsteuerhilfevereinen lassen sich als Werbungskosten absetzen. Bei Beträgen bis 100 Euro sind diese in voller Höhe absetzbar. Bei Kosten zwischen 100 bis 200 Euro können pauschal 100 Euro in der Steuererklärung angegeben werden. Und bei Beträgen über 200 Euro setzt man die Hälfte der Kosten an.
Bezahle ich also 80 Euro, kann ich 80 Euro absetzen. Bei 150 Euro sind es 100 Euro und von 250 Euro Mitgliedsbeitrag kann ich 125 Euro absetzen. Diejenigen, die nicht zum Lohnsteuerhilfeverein dürfen, können ihre Erklärung selber machen oder zum Steuerberater gehen. Dessen Tür steht allen offen. Das Honorar richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung und ist oft höher als im Lohnsteuerhilfeverein. Wichtig: Wer seine Unterlagen nach Ausgabengruppen vorsortiert, kann die Kosten drücken. Belege sammeln lohnt sich jedenfalls, um beispielsweise die sogenannten Werbungskosten abzusetzen.
Das kann der Weg zur Arbeit sein, das kann aber auch die Homeoffice-Pauschale sein, die Reisekosten, Fortbildungen, das sind alles Posten, die Arbeitnehmende in der Steuererklärung beachten sollten. Denn sobald sie mit diesen Ausgaben über 1230 Euro im Jahr liegen, sparen sie auf jeden Fall Steuern.
Übrigens können auch Teile des Steuerberaterhonorars von der Steuer abgesetzt werden. Welche genau? Darum kümmert sich dann ja dankenswerterweise der Steuerberater.
Hilfe annehmen beim Lohnsteuerhilfeverein oder beim Steuerberater. Sabine Krüger berichtete für unseren Marktplatz, in dem auch Sie Ihre Fragen stellen können, unter der 008 00 4464 4464. Erreichen Sie uns telefonisch oder per Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Ran an die Belege, die Steuererklärung bis zum 2. September selbst erstellen. Frau Waldorcima, zur Frage, warum zur Lohnsteuerhilfe gehen? Was können Sie denn, was Elster und was Programme für die Steuererklärung, also Apps oder CD-ROMs, nicht können?
Nun, die Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine sind spezialisiert eben auf Arbeitnehmer, Rentner, Pensionäre. Und wir stellen ganz gezielt die Fragen, die dann helfen, das Ganze in eine steuerlich lesbare Form zu bringen. So ein Beispiel: Ich verabrede die Termine mit meinen Neukunden immer selbst. Und im Gespräch beispielsweise, wann jemand kommen kann oder möchte, höre ich schon beispielsweise, ja, da sind die Kinder noch in der Schule, das passt gut, oder nein, das klappt nicht, ich muss da auf die Oma aufpassen. Und das gibt mir schon erste Hinweise, was ich dann später bei der Erklärung auch ganz genau fragen muss. Genau nachforschen beispielsweise, gibt es pflegende Angehörige, muss ich Schwerbehinderungen eintragen, Pflegepauschbeträge. Und das gibt es wirklich nur im persönlichen Gespräch so genau zu ermitteln.
Herr Nottelmann, für die Steuerberater sprechen Sie hier in Köln. Wann wenden sich Leute an Sie? Wenn es um Abfindung geht, um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung? Sind das so die klassischen Zugänge?
Erfinden das Rad natürlich nicht neu und gehen ähnlich vor, wie es die Kollegin von der Lohnsteuerhilfe gesagt hat. Bei uns sind natürlich oftmals dann Spezialfälle, die angefragt werden. Sie erwähnten gerade das Thema Abfindung, dass Arbeitnehmer quasi die Abfindung angeboten wird und dann lässt man sich beraten, beispielsweise, wann lasse ich sie auszahlen, was hat das für steuerliche Vor- oder Nachteile, je nachdem, wie ich sie ausgezahlt bekomme. Und aus dieser Sache entwickelt sich dann meistens auch, dass man dann im Vorfeld berät und im Nachgang natürlich dann die Steuererklärung dann macht, um da möglichst dann auch optimale Steuergestaltung zu machen. Steuergestaltung heißt natürlich nicht immer irgendwas vermeiden. Es lässt sich eben nicht vermeiden, die Steuern zu bezahlen, aber so, dass es eben am besten und am optimal für den Mandanten oder für die Mandantin dann ausgeprägt ist. Es kommen bei uns natürlich oftmals Sachverhalte dazu, die nicht so alltäglich sind. Inzwischen tatsächlich alltäglicher ist jetzt Kryptowährung geworden. Da muss man sich auch immer etwas mehr mit beschäftigen.
Das in welche Spalte will die denn rein?
Die möchte in das Kapitalvermögen mit rein, weil das Einkünfte aus dem Kapitalvermögen sind oder es sind auch teilweise Veräußerungsgewinne, die man da erzielt. Man muss bei der Kryptowährung aber tatsächlich erstmal verstehen, was da überhaupt passiert. Das sind da doch sehr viele neue und sehr viele englische Anglizismen, die verwendet werden. Die muss man dann wieder auf das deutsche Steuerrecht runterbrechen und verstehen. Auch das Steuerrecht muss da noch wahrscheinlich etwas lernen. Aber das sind eben Sachverhalte, die man ganz gerne dann auch auf dem Tisch bekommt. Bei den Vermietungssachverhalten sind es eben dann meistens die Neuvermietungen. Jemand hat was neu gekauft oder jemand plant etwas neu und möchte das vermieten. Und das ist dann der Moment, wo man es dann gerne abgibt und sagt, was soll jemand für mich machen? Ich blicke da nicht mehr durch und kommt dann entweder mit den Belegen vorbei oder jetzt eben neuerdings auch, dass man die Belege dann hochlädt in das entsprechende Portal, in das Cloud-Portal, dass man da nicht mit dem Koffer irgendwo hingehen muss, sondern dass man gezielt die Belege dann auch digitalisiert und dem Steuerberater zur Verfügung stellt.
Im Beitrag haben wir gehört, die Tür steht jedem offen. Wie weit sind die Türen offen oder werden sie auch überrannt und können deshalb oft Kundschaft nicht annehmen?
Ja, es wurde ja eingangs gesagt, dass es natürlich auch im Steuerberatungsberuf den Fachkräftemangel gibt. Und wir haben natürlich auch damit zu kämpfen, genügend Mitarbeiter zu bekommen, sodass es manchmal bei einer guten Auslastung natürlich so ist, dass man nicht jedes Mandat annehmen kann. Da muss man ehrlich sein, steht auch im Steuerberatungsgesetz drin, dass man dann ja nur annehmen kann, wenn man auch entsprechende Kapazitäten dann hat. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man Mandanten ablehnen muss, weil man es einfach nicht schafft. Das ist einfach im Moment leider die Situation, die auch ehrlich betont werden muss. Aber über den Steuerberaterverband beispielsweise kann man auch sich jemanden vermitteln lassen, der noch Kapazitäten frei hat, wenn man dort vor Ort anruft und sich da entsprechend dann informiert.
Herr Sendke, angesprochen wurde, dass es Kosten sparen kann, wenn man vorsortiert. Haben Sie da Tipps? Wie gehe ich vor, dass ich wegkomme von dem berühmten Schuhkarton?
Naja, viele der Belege, die man heute im Laufe eines Jahres bekommt, sind ja vielleicht sowieso schon in elektronischer Form. Entschuldigung. Das heißt, die könnte ich zum Beispiel einfach auf einem Laptop, ich lege einen Ordner an und sortiere dann nach Jahren oder vielleicht auch nach Themengebieten. Wir hatten ja eben gehört, es gibt verschiedene Kategorien dann auch von Ausgaben, seien es Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, dass ich einfach im Laufe des Jahres schon mal zusammensammle, was sich da anhäuft. Wenn ich das am Ende des Jahres mache, ist immer das Problem, ich vergesse vielleicht schon wieder, was überhaupt passiert ist. Einige dieser Belege sind schon irgendwo verschwunden. Kann ja alles passieren. Genauso kann ich das natürlich ablegen, wenn ich das in Papierform mache. Und dann muss ich eigentlich am Ende des Jahres immer überlegen, wenn ich die Steuererklärung mache, dass ich mal Überschläge gucke, lohnt sich das jetzt überhaupt, auch diese ganzen einzelnen Posten zusammenzutragen? Denn wir haben ja schon gehört, es gibt auch gewisse Pauschbeträge, die ohnehin bei der Steuererklärung dann abgezogen werden, nachher bei der Festsetzung. Und ein klassisches Beispiel, um das mal zu nennen, ist der Werbungskostenpauschbetrag für Arbeitnehmer. Der liegt bei 1230 Euro jetzt für 2023. Wenn ich nur Aufwendungen habe, die irgendwo im Bereich 600 oder 700 Euro liegen für das Jahr, lohnt sich das einfach nicht, die ganzen Belege jetzt auszuwerten und in der Steuererklärung einzutragen. Dann spare ich mir besser die Mühe, weil ohnehin ein höherer Betrag abgezogen wird.
Frau Waldor-Cima, wie oft wird einfach nur dieser Pauschbetrag angekreuzt und sich keine Arbeit gemacht, aber man kriegt dann trotzdem eine Erstattung?
Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten außer den Werbungskosten. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es sich schon lohnt, explizit immer nachzufragen. Man denkt an die Fahrtkosten, eventuell noch Fortbildungen, Gewerkschaftsbeiträge, das sind so, oder Berufsverbände, das sind die üblichen. Aber häufig wird vergessen, dass beispielsweise die Hälfte der Unfallversicherung durchaus auch zu den Werbungskosten zählt. Oder ein Drittel, beziehungsweise der ausgewiesene Teil der Rechtsschutzversicherung. Rentenversicherung. Das sind so Beträge, die hat man nicht immer auf dem Schirm und dann kann es doch schon über den Betrag kommen. Ansonsten denke ich, dass mitunter vergessen wird, dass man Kapitalertragssteuer bezahlt hat, weil man vergessen hat, Freistellungsaufträge zu stellen. Und auch die kann man ja dann zurückholen. Und selbstverständlich auch im Bereich Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen können sich die Beträge im Laufe des Jahres durchaus summieren.
Wie ist das denn mit der Plausibilitätsprüfung? Ganz kurz, Herr Nottelmann, machen Sie das vorab als Steuerberater oder ist es doch immer so ein bisschen ein großes Fragezeichen, was das Amt meint und was Sie vorher gesagt haben und errechnet haben?
Nein, da liegen wir eigentlich nicht sehr häufig auseinander, zumindest bei den Fällen, sagen wir mal den Standardfällen, gibt es natürlich eine ganz klare Rechtsauffassung, die Verwaltung vertritt und die auch im Gesetz steht, beziehungsweise die durch Rechtsprechung dann entsprechend geschaffen wurde. Wir geben das dann entsprechend an und wir senden das dann weg und normalerweise wird das Finanzamt dann auch nicht von abweichen. Es gibt natürlich durchaus Fälle, wo man über bestimmte Sachverhalte streitet, dass man beispielsweise bei Bewirtungskosten der Meinung ist, dass das in Ordnung wäre, irgendjemanden zu bewirten und das Finanzamt vielleicht nachfragt, ob das denn wirklich auch derjenige war, den ich da bewirtet habe. Also das ist so ein Klassiker, dass man sich über bestimmte Sachverhalte dann streitet, ob der Sachverhalt auch so war, wie er denn dann ist. Aber wenn der Sachverhalt eigentlich klar ist und ich habe Bewirtungskosten, die im Zusammenhang mit meiner Einkunftsart sich bewegen, dann kann ich die auch absetzen und dann gibt es auch eigentlich seltenst Streit drüber. Die Plausibilitätsprüfung sind dann eigentlich da gegeben im Hause bei uns.
Weiter geht es mit dem Marktplatz. Ran an die Belege, die Steuererklärung bis zum 2. September selbst erstellen. Ich stelle nochmal die Gäste vor. Gabriele Waldau-Chima vom Lohnsteuerhilfeverein e.V. Arnsberg, Lars Nottelmann vom Steuerberaterverband Köln und Thomas Sendke von der Bonner Kanzlei Flick-Gocke-Schaumburg. Frau Waldau-Chima, damit wir diese Frage nicht vergessen, was machen Offliner?
Ja, also nach wie vor gibt es ja die Möglichkeit, Steuererklärungen in Papierform einzureichen. Ausgenommen sind davon einige Einkunftsarten, die bei uns beim Lohnsteuerhilfeverein allerdings nicht vorkommen. Nämlich das sind dann die Anlagen S für selbstständige und gewerbliche Einkünfte. Ansonsten besteht durchaus die Möglichkeit, wie früher, sich Formulare in diesem Fall dann runterzuladen vom Internet oder laden lassen. Mitunter schicken auch freundliche Finanzämter noch mal ein Formular zu, wenn man sich nun gar nicht auskennt.
Ich begrüße unsere erste Hörerin, die uns angerufen hat unter der 008 00446444464 aus Münster. Ihre Frage hat, glaube ich, mit Ihrem Hausverkauf zu tun.
Ja, das ist richtig. Und zwar habe ich 2023 mein Haus verkauft. Und ich habe dazu zwei Fragen. Einmal die Kosten für den Gutachter und die Kosten für den Umzug in eine Mietwohnung. Kann ich die angeben in der Steuererklärung?
Herr Nottelmann?
Die Frage ist ja, ob dieses Haus in einer Einkunftsart stand oder ob das ein privates Veräußerungsgeschäft jetzt war. Haben Sie da selber drin gewohnt und sind dann quasi ausgezogen und haben das verkauft? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ich bin alleine, das Haus war mir zu groß, ich habe es verkauft an eine Familie.
Sie müssen aber die Einkünfte nicht geltend machen, weil Sie auch länger als 10 Jahre drin gewohnt haben. Insofern können Sie den Gutachter dann natürlich nicht absetzen, weil Sie ja keine Einkünfte aus dem Hausverkauf erzielt haben. Das ist richtig, ne? dass der Hausverkauf quasi...
Natürlich habe ich Geld für den Verkauf des Hauses bekommen.
Genau, aber den müssen Sie ja nicht versteuern, weil Sie ja selber drin gewohnt haben und über 10 Jahre. Insofern bekommen Sie da ja, müssen Sie keine Steuern bezahlen, dann können Sie natürlich das auch nicht dagegen rechnen, weil Sie eben keine Steuern auf den Hausverkauf bezahlen. Was den Umzug betrifft, wären wir im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen. Da haben Sie ja einen Dienstleister wahrscheinlich in Anspruch genommen, der Ihnen eine Rechnung geschrieben hat, die Sie hoffentlich überwiesen haben und ihm nicht bar gegeben haben, weil das können Sie im Bereich der haushaltsnahen an Dienstleistungen dann geltend machen, diese Umzugskosten.
Okay, das ist ja schon mal sehr erfreulich.
Ja, sehr schön.
In welchem Umfang? Das geht dann auch auf den Posten Handwerkerkosten?
Ja, es gibt ja die Handwerkerkosten und es gibt die Dienstleister. Und hier würde ich das jetzt diese Umzugskosten unter die Dienstleister geben. Da gibt es dann auch nochmal den Höchstbetrag von 3.600 Euro, die dann mit 20% entsprechend steuerlich bezuschusst werden.
Gibt es da eine Obergrenze bei haushaltsnahen Dienstleistungen? Weil ich habe ja jetzt dann auch noch die Kosten aus meiner jetzigen Mietwohnung für 23, die auch noch dazu kommen.
Sind das haushaltsnahe Dienstleistungen oder sind das dann wiederum Handwerkerkosten, also Schornsteinfeger oder?
Das sind mehr oder weniger also für das Putzen, für die Wartung des Aufzugs, für Garten und.
Ja, dann sind es 3.600 im Jahr und davon insgesamt. Dann 20% werden dann, genau.
Mhm. Und die zweite Frage war, aber ich glaube, die haben Sie mir schon halb beantwortet, muss ich irgendwie angeben, wie viel Geld ich dafür bekommen habe und was ich damit mache?
Nein.
Gut, das war's dann schon.
Danke für Ihren Anruf aus Münster und ich gebe gleich eigentlich gerne weiter an den nächsten Anrufer, der die 0080044644464 gewählt hat, Herrn Vaccaro. Und Ihr Stichpunkt, was ich hier sehe auf meinem Bildschirm, ist Krankheit Reha, trotzdem Steuererklärung?
Genau, also ich glaube, guten Tag erstmal an Sie und vielen Dank fürs Hineinnehmen. Also ich bin, ich habe 2023 eine Stelle angenommen. Ich bin krank geworden, ich bin in der Probezeit gekündigt worden und ich habe danach Krankengeld erhalten. Und dann habe ich eine Reha gemacht und dann habe ich Übergangsgeld von der Rentenversicherung gehalten. Und die Frage ist, ich habe natürlich den 2. September gehört bei Ihnen und ich muss einen Antrag auf, weil ich jetzt beschäftigungslos bin, auf Bürgergeld stellen und jetzt noch diesen Antrag mache. Und deswegen habe ich Sorge, dass ich das nicht mehr hinkriege. Und die Frage ist eigentlich, kann ich aufgrund der gesundheitlichen Lage irgendwie Aufschub bekommen oder fällt das Damoklesschwert unausweichlich am 2. September? Oder wie kann ich mich ein bisschen befreien davon, einige Tage, 10 Tage, sowas würde mir schon helfen, dass ich da nicht, ich meine, das Krankengeld muss ja versteuert werden.
Also ganz viele Fragen, ja. Also da frage ich Herrn Sendke, weil er kennt das Finanzamt von innen, wie die entscheiden, denn Sie sind ja als Diplom-Finanzwirt auch 4 Jahre in der Steuerverwaltung NRW in der Lehre sozusagen gewesen.
Genau, die Frist als solche ist erstmal fest, aber das bedeutet nicht, dass man natürlich nicht auch mit dem Finanzamt immer mal in Kontakt treten sollte und auch fragen kann, ob es denn in Ordnung ist, wenn man das hier ein bisschen später einreicht. Denn man muss sich vielleicht einmal klammern, was sind überhaupt die Folgen, wenn ich das jetzt ein bisschen später abgebe. Und die wichtigste Folge wäre eigentlich, dass das Finanzamt einen sogenannten Verspätungszuschlag festsetzen kann. Das heißt, da passiert noch nicht so viel, aber ich muss einfach ein bisschen Geld dafür zahlen, dass ich zu spät dran war. Und ja.
In welcher Höhe?
In welcher Höhe? Das sind grundsätzlich entweder 0,25% der festgesetzten Steuer, aber mindestens 25 Euro pro angefangenen Monat. Also wenn das jetzt nur ein Monat Verspätung wäre, dann wären das wahrscheinlich dann 25 Euro dann. Also kein Riesenbetrag, aber die Finanzverwaltung muss diesen Verspätungszuschlag auch nicht festsetzen. Es kann das machen. Und wenn man zum Beispiel glaubhaft machen kann, dass man verhindert war, zum Beispiel aufgrund ihrer Erkrankung jetzt auch diese Frist einzuhalten, dann würde ich das dem Finanzamt immer mitteilen. Und dann wird das Finanzamt im Zweifel auch davon absehen, würde ich mal vermuten.
Dehnt sich so die Gnadenfrist, sage ich mal, auch bis in Dimensionen, die man erreicht durch Lohnsteuerhilfe oder Steuerberater? Oder sind es doch nur wenige Wochen oder Monate?
Diese Gnadenfrist, naja, wie gesagt, also die Frist ist an sich fix und dann wird das Finanzamt, damit kann man immer mal, wie gesagt, das Gespräch suchen und dann auch dann mitteilen, wieso man vielleicht verhindert ist, diese Frist jetzt konkret einzuhalten. Und dann hängt das ganz konkret von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab, wie lange dann eine Fristverlängerung dann vielleicht gewährt wird und ob man dann von der Festsetzung eines Verspätungszuschlags absieht, ja.
Vielen Dank, Herr Vaccaro, für Ihren Anruf und ich möchte den mal auch zum Anlass nehmen, bei Frau Waldorcima nachzufragen. Viele sind jetzt im Augenblick ja auch nervös, weil zum Beispiel als Mieter noch nicht alle Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres vorliegen. Das dauert und dauert ja alles. Muss ich den Stress haben oder erkläre ich das auch einfach dem Finanzamt und gebe irgendwie vorsorglich trotzdem meine Steuer schon mal ab?
Ja, Also zum einen ist es so, dass man in der Steuererklärung, wenn man als Mieter betroffen ist und keine Nebenkostenabrechnung bisher bekommen hat, auch die des Vorjahres nehmen kann, denn die wurde dann ja auch im Vorjahr einem zugestellt. Das heißt, die Nebenkostenabrechnung 22 hat man ja in 23 bekommen und kann deshalb die Anteile entsprechend in der 23er Steuererklärung einsetzen. Entsprechend dann im 24 die Nebenkostenabrechnung von 23. Wer als Vermieter betroffen ist, der kann dem Finanzamt beispielsweise auch im Freitextfeld mitteilen, wenn er eine Eigentumswohnung hat und die Verwaltung es immer noch nicht geschafft hat, die Abrechnung zu erstellen, dass eventuell der Bescheid in diesem einen Punkt offen gehalten wird. Das heißt, dass nicht endgültig über die Vermietungseinkünfte entschieden wird, sondern dieser eine Punkt nachträglich bearbeitet werden kann.
Dann kriege ich dann einen vorläufigen Steuerbescheid.
Entweder vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung, genau.
Herr Vaccaro, unser letzter Anrufer, hätte ja auch seine Fristverlängerung bekommen können, indem er zum Steuerberater geht oder eben zum Lohnsteuerhilfeverein. Was kostet denn aktuell bei Ihnen die Mitgliedschaft?
Die ist abhängig von der Höhe des Einkommens und wir haben Beträge zwischen 50 und 350 Euro, abhängig, wie gesagt, von der Höhe des Einkommens. So ein üblicher Betrag liegt irgendwo bei 100 Euro, 150 Euro. Dem Herrn Vaccaro würde ich noch den Tipp geben, er soll nicht so viel gruseliges Gedanken haben an die Steuererklärung. Denn nach dem, was ich da gehört habe, wird es vermutlich so sein, dass er Lohn und diese Lohnersatzleistungen eintragen muss, die er bekommen hat. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Das wird er bestimmt in wenigen Tagen auch hinbekommen.
Herr Ludwig, den begrüße ich in unserer Runde als Anrufer und Sie haben eine Frage zum Ehrenamt und zur Vereinspauschale.
Genau, hallo, Grüße in die Runde.
Hallo.
Also meine Frage ist, geht so ein bisschen um Übungsleiterpauschale, aber auch um die Ehrenamtspauschale. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kulturverein habe, der junge Studierende für ein Ferienprojekt oder irgendwie Schüler, die schon 18 sind, irgendwelche Workshops quasi ein Honorar bezahle, die das dann als Übungsleiterpauschale geltend machen können, sind die dann überhaupt verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben?
Da gelten Grenzen. Herr Sendke, was ist denn da so Ihre Erfahrung in der Zeit, bevor man wirklich berufstätig wird?
Genau, also im Grundsatz ist es so, dass wenn ich jetzt gar nicht Einkünfte habe, die über dem Grundfreibetrag liegen und der Grundfreibetrag ist ja relativ hoch, der liegt jetzt bei 2023, liegt er bei 10.908 Euro. Wenn ich darunter liege, dann zahle ich am Ende auch keine Steuer. Hier ist ja jetzt die Besonderheit, dass es ohnehin auch Einkünfte sind, die am Ende steuerfrei sein können. Sie hatten es ja schon angesprochen, da gibt es einmal diesen Übungsleiter Freibetrag, der liegt mittlerweile bei 3.000 Euro im Jahr und daneben gibt es dann für diese ehrenamtliche Tätigkeit, weil die ja auch staatlich dann etwas gefördert werden soll, gibt es nochmal einen Freibetrag davon 840 Euro im Jahr. Das heißt, je nachdem, wo man sich da bewegt, würde ich es doch als sehr unwahrscheinlich ansehen, dass hier am Ende eine tatsächliche Steuerzahlung bei rauskommt.
Aber muss man eine Steuererklärung trotzdem abgeben oder nicht?
Die Frage würde ich vielleicht einmal an Herrn Nottelmann weitergeben. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt in den Fällen, wo ich tatsächlich dann mich auf Paragraph 3 Nummer 26 und 26a ist es, wo es drin steht, ob ich da automatisch verpflichtet bin, eine abzugeben. Mal intuitiv würde ich denken, wenn man weiß, dass am Ende da keine Steuer bei rumkommt, dass auch keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht.
Da sehe ich Nicken bei Herrn Nottelmann, frage aber aus dem Anlass auch mal weiter in Richtung Frau Waldau-Cima. Wie beurteilen Sie das? Wer muss sich überhaupt um den 2. September jetzt kümmern? Oder wer sollte sich trotzdem vielleicht Gedanken machen, obwohl er gar nicht verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben?
Nun, also abgeben muss, das wurde ja schon mehrfach erwähnt, wer mehrere Einkunftsarten hat. Das können beispielsweise Renten sein und eventuell noch Lohn, wenn man Rente und nebenbei noch in Rente ist und nebenbei noch arbeiten geht. Das können die Menschen sein, die verheiratet sind und Steuerklasse 3.5 gewählt haben. Dann gibt es die Fälle, wo Lohnersatzleistungen gezahlt wurden über 400 Euro. Beispielsweise wie der Herr Vaccaro, der eben angerufen hat. Die sollten auf jeden Fall pünktlich beim Finanzamt eine Steuererklärung einreichen oder sich eben Fristverlängerung gewähren lassen. Alle anderen haben etwas länger Zeit. Trotzdem lohnt es sich schon mal zu rechnen und Belege zusammenzusuchen. Ich sage immer, nach der Steuer ist vor der Steuer. Und ganz schwierig wird es, wenn man kurz vor Toresschluss anfangen muss, sich irgendwelche Belege zusammenzusuchen oder auch Gedanken zu machen, wo war ich denn nochmal? Ich halte es für eine gute Sache, sich regelmäßig Notizen zu machen, am einfachsten im Kalender, damit man beispielsweise auch nachvollziehen kann, wie oft bin ich zur Arbeit gefahren, wie oft war ich vielleicht im Homeoffice. Und das halte ich für besonders wichtig, schon rechtzeitig zu machen, denn wenn jemand bei mir sitzt und will für 4 Jahre später seine Steuererklärung fertigen und ich frage den, Mensch, wo waren Sie denn dann in 2020 im August? Das wird der nicht mehr wissen. Und dann geht es los mit der Sucherei. Deshalb mein heißer Tipp, sich rechtzeitig immer im Kalender solche Dinge zu notieren.
Was ist denn, das kann ich an Herrn Sendke die Frage stellen und an Sie, Frau Waldo-Cima, mit Auslandsaufenthalten? Mal aus studentischer Sicht und dann vielleicht auch aus Arbeitnehmersicht, Lkw-Fahrer zum Beispiel.
Genau, da kann ich gerne mal anfangen, weil gerade bei Studenten ist es ja auch beliebt, vielleicht mal ein Auslandssemester oder ein Praktikum im Ausland zu machen. Und tatsächlich kann ich diese Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auslandssemester zum Beispiel stehen, auch steuerlich geltend machen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Information für viele Studenten, denn das sind ja mitunter nicht ganz geringe Kosten, die da entstehen. Allerdings ist es dann im Detail wie immer ein bisschen komplexer und hängt davon ab, ob ich noch im sogenannten Erststudium bin. Das wäre zum Beispiel ein Bachelorstudiengang, wenn ich vorher nicht schon irgendeine Ausbildung abgeschlossen habe. Dann kann es sein, dass ich diese Kosten nur als sogenannte Sonderausgaben abziehen kann. Und wenn ich dann keine entsprechenden Einnahmen in dem Jahr hatte, weil ich zum Beispiel das ganze Jahr im Ausland war, bringt mir das faktisch eigentlich gar nichts. Es kann aber was bringen, wenn ich das zum Beispiel im Rahmen eines Masterstudiengangs mache. Also ich habe schon einen Abschluss, nämlich als Bachelor, und gehe jetzt nochmal für ein halbes Jahr ins Ausland. Dann kann es ja sein, ich habe wieder nichts verdient, habe aber diese Ausgaben gehabt. Und dann steht unter dem Strich sogar ein negativer Betrag. Und der kann mir hilfreich sein für Folgejahre, wenn ich dann erstmalig zum Beispiel Einnahmen habe und Steuer zahlen müsste, dann kann dieser negative Betrag nochmal gegengerechnet werden, sodass ich in diesem Jahr dann weniger Steuern zahle. Also das kann tatsächlich interessant sein für Studenten.
Frau Waldo-Cima, und jetzt zum Lkw-Fahrer.
Ja, der Lkw-Fahrer, der hat ja grundsätzlich Anspruch auf landläufig genannte Spesen, Reisekostenerstattungen, und die sind im Ausland unterschiedlich, sogar teilweise in einem Land nochmal unterschiedlich, wo Regionen dann höher gefördert werden als andere. Und mitunter ist es so, dass der Arbeitgeber nur einen Teil, eine bestimmte Summe einfach erstattet und der Rest kann als Werbungskosten angesetzt werden. Aber auch hier gilt natürlich, wer nichts aufschreibt, der hat hinterher Schwierigkeiten, das Ganze geltend zu machen. Das heißt, es sollte schon vom Lkw-Fahrer beispielsweise aufgeschrieben werden, wann ist er in welchem Land gefahren, wo hat er seine Pause gemacht, das heißt, wo ist er Mitternacht womöglich gewesen. Und dann wird dagegen gesetzt, was er bereits vom Arbeitgeber steuerfrei bekommen hat. Und der Rest sind eben Werbungskosten, die in der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Genauso wie die Übernachtungspauschale, wenn er in der Lkw-Kabine geschlafen hat.
Herr Nadelmann, wie schauen Sie vom Steuerberaterverband Köln auf das Thema Ausland, zum Beispiel Wohnsitzverlagerung? Ich will auswandern nach Spanien.
Ja, das sind natürlich immer Sachverhalte, die muss man sich dann ganz genau angucken, ob dann hier noch eine Steuerpflicht ist oder ob ich dann nur noch hier beschränkt steuerpflichtig bin. Es gibt ja auch die Sachverhalte, dass jemand im Ausland ein Grundstück kauft und beispielsweise jetzt gerne ja auf Mallorca und dort dann beispielsweise Vermietung vornehmen möchte oder so, dann muss ich natürlich genau prüfen, wo ist das Ganze denn jetzt überhaupt steuerpflichtig. Das heißt, ich muss dann wissen, und da bin ich bei der Frau Cima, muss dann genau wissen, wo ist er denn jetzt gewesen in dem Jahr? Also wie oft war er denn jetzt hier? Wo wohnt er denn jetzt eigentlich auch? Also diese Sachverhalte sind immer sehr komplex. Man muss dann genau eigentlich das Leben des Steuerpflichtigen einmal in dem Jahr sich dann angucken, beziehungsweise dann auch, wenn er frühzeitig kommt, was hat er denn jetzt vor? Möchte er komplett jetzt beispielsweise ins Ausland ziehen oder arbeitet er jetzt nur für ein paar Monate dann im Ausland und bleibt aber hier beispielsweise steuerpflichtig? Dann gibt es ja auch noch Doppelbesteuerungsabkommen, die dann bestimmte Einkünfte freistellen, weil dann beispielsweise der ausländische Staat ja auch etwas von der Steuer haben will. Das passiert ja bei Künstlern ganz gerne, die Auftritte im Ausland haben. Da möchte dann der Staat natürlich da auch was haben von den Auftritten. Das wird dann hier gegengerechnet, aber letztlich, wenn hier jemand seinen Wohnsitz hat, das bleibt so, dann muss er hier seine Einkünfte versteuern, das sogenannte Welteinkommensprinzip, und auch seine Einkünfte aus dem Ausland. Und dafür ist eben dann der Tatbestand, dass er hier seinen Wohnsitz hat. Wenn er den verlagert, dann muss man eben gucken, wie das dann in dem Jahr eben vollzogen worden ist und wie lange er dann eben im Ausland schon wohnt oder wie lange er sich dort aufhält.
Herr Senke, wenn Sie das so hören, kann das noch Elster bearbeiten, solche Dinge? Wäre das der Anspruch, das Ziel, oder ist ganz klar, das kann auch keine Steuertipp-CD-ROM?
Genau, also in solchen Fällen muss ich ganz klar sagen, würde ich mir immer Steuerberatung tatsächlich auch oder würde ich in Anspruch nehmen. Das sind tatsächlich auch viele Fälle, die wir in der Praxis sehen, auch Wegzugsfälle, und das ist meistens auch recht komplex. Also es sind auch viele Leute, die jetzt sagen, ich hatte doch immer schon ein Häuschen auf Mallorca und jetzt könnte ich mir vorstellen, gerade in der Europäischen Union ist es ja auch einfach geworden, mal irgendwo anders hin umzuziehen. Und je nachdem, was ich dann auch für Vermögen zum Beispiel habe, kann das richtig teuer werden. Habe ich zum Beispiel auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft dann noch, weil ich mal eine GmbH gegründet habe oder sowas, dann kann das tatsächlich zu einer sogenannten Wegzugsbesteuerung führen. Und das sind alles so Sachverhalte, gerade wenn da auch verschiedene Steuersysteme ja miteinander dann arbeiten, sage ich mal, wie hier das Spanische mit dem deutschen System, um da zu vermeiden, dass es zu Steuerkonsequenzen kommt, die man wirklich nicht tragen möchte. Das kann ganz schön teuer werden, würde ich da auf jeden Fall immer empfehlen, auch die Steuerberatung in Anspruch nehmen. Das ist dann gut investiertes Geld, muss man an der Stelle sagen. Und das würde ich auch, wenn ich selber einen solchen Sachverhalt verwirklichen würde, würde ich das, glaube ich, nicht mehr selber dann nur noch mit Elster machen.
Aber Sie machen es persönlich gerade mit Elster.
Genau, ich bin nicht weggezogen, aber ich gebe meine persönliche Steuererklärung immer noch selber mit Elster online ab, komme da auch gut mit zurecht, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber das ist schon machbar, gerade wenn man sich da einmal ein bisschen reingefuchst hat, und es gibt auch immer bessere Hilfestellungen, das muss man auch sagen, die Programme haben sich deutlich verbessert in den letzten Jahren, aber ich muss zugeben, auch wenn ich sonst eine Leidenschaft fürs Steuerrecht habe, ist das keine Tätigkeit, auf die ich mich besonders freue, also meine eigene Steuererklärung zu erstellen, steht auch nicht ganz oben auf der Beliebtheitsskala.
Herr Peters, Sie haben auch was vor der Brust. Sie bekommen eine Lebensversicherung und Sie haben einen Minijob. Was ist Ihre Frage, Herr Peters?
Ja, guten Tag. Ich habe diese Lebensversicherung ist schon ausbezahlt als voller Betrag schon vor 3 Jahren und seitdem lebe ich davon. In meinen monatlichen Raten, die ich mir davon abnehme, und habe gleichzeitig einen Minijob. Und das ist das Einkommen, was mir zur Verfügung steht. Und da ist meine Frage, muss ich das überhaupt versteuern? Also die Lebensversicherung nicht, weil das war klar, dass die nicht zu versteuern war. Das hat die Steuererklärung vor einigen Jahren schon ergeben. Diesen Minijob eben auch nicht. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, muss ich überhaupt Steuern zahlen? Und wenn das verneint wird, muss ich dann überhaupt eine Steuererklärung machen?
Frau Waldau-Thiemer?
Ja, vielleicht lohnt es sich für Sie, eine Steuererklärung abzugeben. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr Minijob, wie Sie ihn nennen, pauschal versteuert wird vom Arbeitgeber. Das ist nicht zwingend so, aber in der Regel ist das so. Das heißt, den müssen Sie nicht noch einmal angeben. Aber wenn Sie Ihre Lebensversicherung irgendwo angelegt haben, könnte es sein, dass Sie ja Zinsen bekommen und die möglicherweise sogar über dem Freibetrag liegen. Und dann könnten Sie sich eventuell die Kapitalertragssteuer, die Sie bezahlt haben, aus- oder erstatten lassen. Das wäre eine Möglichkeit, die Sie auf jeden Fall prüfen sollten. Ja. Am einfachsten geht es, wenn Sie sich die Bescheinigungen von Ihrer Bank geben lassen und nachschauen, ist da überhaupt Steuer bezahlt. Ansonsten würde ich sagen, ist das ein Fall, der nicht abgegeben werden muss, sondern wenn, dann so ein freiwilliger Fall, also eine Kür sozusagen.
Dankeschön, Herr Peters. Ich gebe noch kurz weiter an unseren nächsten Anrufer, Herrn Schnackenberg. Sie haben eine Frage zur Versteuerung von Kryptowährungen.
Da bin ich ja begeistert, dass mein Thema in die Runde kommt. Guten Morgen an alle. Ich bin ein Kleinstaktionär, möchte ich mal sagen, Kleinstanleger. Es sind verschiedene Werte und unter anderem, weil ich das vorhin gehört habe, auch ein bisschen Kryptowährungen mit dabei. Und ich veräußere immer mal zwischendurch was, um eine gewisse Liquidität zu haben. Und leider nicht immer mit Gewinn. Und eine Portfolioverwaltung, die ich an meinen Steuerberater geben kann, um da die GUV genauer anzugeben, wäre für mich ein großer Tipp. Das möchte ich gerne fragen, ob mir da was empfohlen werden kann, außer einer Excel-Tabelle.
GUV.
Gewinn und Verlust.
Rechnung. Ja, wer will? Wer macht denn Krypto hier in unserer Runde?
Ja, ich sagte ja gerade, das sind nicht gerade die Lieblingsthemen, weil das bei der Krypto müssen sie ein bisschen gucken, dass man es auf die deutsche Rechtsprechung wieder zurückkriegt. Also das Problem bei den Kryptos ist, dass es so viele Anbieter gibt, dass man da ja erstmal durchblicken muss, wo haben sie das denn jetzt angelegt? Haben sie das jetzt also bei einem Anbieter? Gibt es durchaus welche Portale oder Banken sind es ja glaube ich nicht, aber zumindest die da dieses Trading machen, die ihnen den entsprechenden Ausdruck dann hergeben. Also das heißt, er sagt dann, wann haben sie was gekauft, wann haben sie etwas verkauft, haben sie einen Verlust oder einen Gewinn damit gemacht und das könnte man natürlich dann auswerten und entsprechend dann in die Steuererklärung reingeben.
Die Steuererklärung selbst erstellen. Wir müssen hier kurz vor den Nachrichten abwürgen, nenne ich es mal sogar. Mehr ab 11.05 Uhr. Ran an die Belege. Die Steuererklärung bis zum 2. September selbst erstellen. Weiter mit Henning Hubert und mit diesen Gästen Gabriele Waldau-Chima vom Lohnsteuerhilfeverein Arnsberg, Lars Nottelmann vom Steuerberaterverband Köln und Thomas Sendke von der Bonner Kanzlei Flick-Gocke-Schaumburg. Und mit meinem Kollegen neu im Studio drin, Stefan Gehrig, mit den Anfragen, die uns per E-Mail erreicht haben, zu denen wir gleich kommen, weil wir hatten ja noch ein bisschen offen das Thema Kryptowährungen, das Herr Schnackenbeck, bei uns reingebracht hat. Herr Nottelmann?
Ja, wir waren da unterbrochen worden. Das Thema ging ja eher in die Richtung, wie organisiere ich das denn, dass die Einnahmen, die Ausgaben und die Verluste beispielsweise aus den Verkäufen da organisiert werden. Wie kann ich das dann weitergeben? Also es gibt kein Tool, wo ich das jetzt einspielen kann. Es gibt aus den einzelnen Portalen heraus Auswertungen, die ich da sicherlich fahren kann. Wenn ich mit mehreren Portalen arbeite, dann wird mir wahrscheinlich leider nichts anderes übrig bleiben, als dann auf das gute alte Excel zurückzugreifen und das dann irgendwie zusammenzuführen. Also ich kenne jetzt kein Tool, muss aber auch zugeben, dass ich nicht der Fachberater für sowas bin. Es gibt da Kollegen, die haben sich darauf spezialisiert und die haben vielleicht auch selber was gestrickt, aber ich kenne jetzt kein Programm, beispielsweise eins von dem großen Softwareanbieter, den wir benutzen, wo man das einfach so einspielen kann. Und dann ist es dann da drin. Also man muss da wahrscheinlich schon manuell etwas zusammenführen, einfach weil die Vielzahl dieser Portale, die es da gibt, ja alle jetzt nicht auf einer Basis dann arbeiten.
Dankeschön, Herr Schnackenbeck, für Ihr Thema, für Ihren Anruf. Und jetzt zu den E-Mails. Stefan Gehrig.
Wir hatten eine anonyme Zuschrift. Da geht es darum, dass eine sehr hohe Nachzahlung anfällt. Hintergrund ist eine Elternzeit und eine Aufteilung in Steuerklasse 3 und 5. Aber wichtig, eine sehr hohe Nachzahlung steht an. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das vielleicht aufteilen oder irgendwie aufsparen, weil sie sagen, die haben das Geld gerade nicht.
Genau, das ist auch was, wo ich immer dann in Kontakt mit dem Finanzamt treten würde. Das betrifft jetzt gar nicht mehr sogenannte Festsetzungsverfahren, also die Steuer ist ja schon festgesetzt, sondern das Erhebungsverfahren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ich gerade auch nicht in der Lage bin, vielleicht einen so großen Geldbetrag zu leisten, dass das über gewisse Raten dann gezahlt werden kann, dass Teilbeträge gestundet werden. Da wäre mein Tipp immer in Kontakt treten mit der Finanzverwaltung und dann, denke ich, wird sich da eine Lösung finden lassen.
Frau Waldau-Chima, greifen Sie da auch unterstützend ein?
Nun, also wenn die Steuererklärung noch nicht abgegeben ist, kann man ja zunächst erstmal die Fristverlängerung, die Berater, Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine haben, tatsächlich ausnutzen. Und ansonsten muss ich leider sagen, wenn es schon abgegeben ist und die Zahlung im Raum steht, da müssen sich leider die Steuerpflichtigen enttäuschungsfest zeigen, denn es ist in meiner über 30-jährigen Berufserfahrung nur sehr selten möglich gewesen, tatsächlich so Ratenzahlungen und Teilzahlungen zu vereinbaren. Denn es ist Geld, was der Steuerzahler ja letztendlich dem Staat auch schuldet.
Wenn er nicht leistet, wie hoch sind da die Strafzinsen?
Es gibt nicht nur die Strafzinsen, Verspätungszinsen. Wenn man Steuern nicht bezahlt, ist das schon eine sehr teure Angelegenheit und es wird täglich teurer. Viel unangenehmer ist es, wenn dann auch noch möglicherweise Lohnpfändungen im Raume stehen und das kann tatsächlich sehr übel werden.
Wir haben eine Zuschrift bekommen aus Berlin von Helmut Mehnert. Er ist jetzt Rentner, war früher wissenschaftlicher Angestellter und sagt, er muss jetzt immer weiter eine Steuererklärung abgeben, obwohl die sehr schlicht ausfällt, der kriegt doch eigentlich nichts zurück und fragt, komme ich da irgendwie raus?
Frau Waldau-Ciemer?
Ja, wahrscheinlich nicht, denn wenn er über dem Grundfreibetrag liegt, und das hört sich jetzt für mich so an, wird er dauerhaft Steuererklärung abgeben müssen. Auch er muss damit rechnen, dass wenn er keine entsprechenden Ausgaben ansetzen kann, dauerhaft jedes Jahr mehr bezahlen muss, denn jede Rentenerhöhung wird voll steuerpflichtig. Ich kann also nur empfehlen, Belege sammeln, vielleicht auch geschickt planen, beispielsweise im Bereich außergewöhnliche Belastungen, die ein bisschen zu bündeln, damit dann sich die auch entsprechend auswirken.
Was ist denn da bei Krankheitskosten zum Beispiel zu beachten? Welche prozentualen Grenzen gibt es da?
Also die Grenzen sind abhängig von dem Einkommen und der Anzahl der Personen im Haushalt. Zwischen 1 und 7% ist eine Berechnung, steht auch bei mir mit im Buch, wie man das genau ausrechnen kann. Aber wichtig zu verstehen ist, dass erstmal diese zumutbare Eigenbelastung, also das, was man eigentlich selber tragen muss, überschritten werden muss. Und solche Beträge liegen nicht selten bei 3.000, 4.000 Euro, je nach Einkommen. Und da muss man tatsächlich sammeln. Das heißt, wenn man sich eine Brille kauft und vielleicht ein Hörgerät und denkt, ja, eins in diesem Jahr, eins im nächsten Jahr, dann hat man vielleicht in beiden Jahren diese zumutbare Eigenbelastung nicht überschritten. Wenn man aber beides in einem Jahr hat, dann kann es durchaus sein, dass sich das dann steuermindernd auswirkt.
In diesem Moment kann ich sehr gut unsere Hörerin Frau Meierling mit in die Runde nehmen. Sie haben uns angerufen und auch noch eine Frage, so grob in diesem Bereich.
Ja, guten Tag in die Runde. Mein Name ist Meierling und ich habe bisher immer die Steuererklärung per Papier auch noch selbst gemacht, bin aber dieses Jahr aus dem Krankengeld, was ja nicht steuerpflichtig war, in das Arbeitslosengeld 1 gekommen. Und jetzt ist die Frage, ist das steuerpflichtig? Und zum Zweiten, ich habe von diesem Unfallverursacher, weswegen ich da nun so bin, wie ich bin, ein Schmerzensgeld gekriegt von ca. 10.000 Euro. Muss ich das ebenfalls versteuern? Oder findet das gar nicht in der Steuererklärung statt?
Frau Waldau-Ciemer?
Also ich weiß nicht, ob Sie noch andere Einkünfte haben, Frau Meierling.
Nee, gar nicht. Nee.
Dann würde ich sagen, wenn es rein, wer nur Lohnersatzleistungen hat, also keine anderen Einkünfte, ist erstmal nicht steuerpflichtig, also auch keine Vermietung oder ähnliches. Das ist die Voraussetzung. Und Schmerzensgeld ist in meinen Augen nicht steuerpflichtig.
Sammeln wir mal, was noch alles nicht steuerpflichtig ist hier in der Runde, Herr Senke.
Also was man vielleicht wissen sollte, nur mal um diese Kategorien gehört zu haben. Es gibt ja verschiedene Einkunftsarten und alles, was außerhalb dieser Einkunftsarten liegt, ist im Grundsatz dann auch nicht zu versteuern. Und deswegen würde ich eher immer mich fragen, okay, habe ich jetzt eigentlich Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung, Verpachtung, aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt? Das ist was, was grundsätzlich so im Einkommenssteuergesetz auch geregelt ist. Dann ist das nicht steuerbar, dann ist das steuerpflichtig. Und andere Kategorien, ganz klassisch natürlich wie so ein Lottogewinn oder so immer gern genommen, ist tatsächlich was, was ich dann komplett steuerfrei dann bekommen würde.
Streikgeld? Herr Nottelmann?
Das ist meines Erachtens steuerpflichtig, weil es eine Entschädigung ist, die man für die Leistung bekommt. Dass dann der das ist quasi eine Entgeltersatzleistung.
Es gibt aber auch Schütteln in der Runde. Frau Waldo-Cima?
Ja, also Streikgeld könnte durchaus auch in den Bereich Lohnersatzleistungen fallen.
Stefan Gierig?
Also ich kann nur sagen, wenn ich das ergänze, die Gewerkschaft sagt, ist nicht steuerpflichtig, aber
das ist eine Lohnersatzleistung, da hat sie schon recht.
Das kann natürlich sein.
Kommt dem ein wenig nahe, ja.
Kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Es geht um Bildungsurlaub und zwar, wie ich die Kosten dafür vielleicht ansetzen kann steuerlich.
Frau Waldo-Cima, haben Sie das schon mal in Ihrer Arbeit gehabt, das Thema?
Ja, natürlich versucht jeder Steuerpflichtige alles, was er an Ausgaben hat, von VHS-Kursen bis zu Bildungsurlaub, bei uns in den Werbungskosten unterzubringen. Das geht in meinen Augen nicht, es sei denn, es ist im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit oder einer kommenden beruflichen Tätigkeit, also vorweggenommene Werbungskosten. Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass das im Bereich der privaten Lebensführung liegt.
Wir haben eine Zuschrift bekommen, anonym. Da meldet sich jemand und sagt, lebt in Berlin, hat aber einen pflegebedürftigen Vater in NRW und fährt dort regelmäßig hin, ein-, zweimal im Monat und fragt, kann ich die Kosten dafür absetzen?
Ja, vielleicht kann ich direkt dazu eine Antwort geben.
Sehr gerne.
Die Kosten für die Fahrerei grundsätzlich erstmal nein. Aber wenn derjenige seinen Vater pflegt, gibt es ja noch diese Pflegepauschbeträge. Dann hängt es davon ab, ob der Vater eine Pflegestufe hat und wenn ja, welche. Und die andere Frage ist, ob das der Schreiber selbst alleine pflegt oder noch eine zweite Person da ist, weil dann wird dieser Pflegepauschbetrag eben aufgeteilt.
Jetzt ist gerade schon Pflege gefallen. Wir wechseln vielleicht die Perspektive. Jetzt geht es um jemand, der Geld bekommt, nämlich der sich um eine Person mit Pflegegrad 1 kümmert, als Nachbarschaftshelfer und kriegt die zustehende Unterstützungsleistung in Höhe von 125 Euro. Dafür muss derjenige dieses Geld versteuern.
Wieder die Frage nach Dortmund.
Ja, dieses Geld fällt für mich in den Bereich steuerfreier Einnahmen. Es ist wie ein Auslagenersatz. Aber er kann natürlich dann nicht noch zusätzlich diesen Pflegepauschbetrag in Anspruch nehmen, denn den gibt es nur für Menschen, die unentgeltlich pflegen.
Okay, und jetzt haben wir etwas, was vielleicht mehrere Leute auch interessiert. Es hat sich jemand gemeldet, Hilde Pfister. Sie erhält Rente und arbeitet aber noch 20 Stunden wöchentlich als Sozialarbeiterin und musste jetzt 8.500 Euro Steuern nachzahlen und sagt, ich muss fast ein halbes Jahr dafür arbeiten, nur um diese Steuer zu leisten. Und sagt, das lohnt sich überhaupt nicht für mich als Rentnerin noch zusätzlich zu arbeiten.
An welche Grenzen muss man da denken? Wieder die Frage an Sie, Frau Waldo-Cima.
Ja, es hat weniger mit der Anzahl der Stunden zu tun als mit dem Einkommen. Denn im Grunde genommen werden alle Einkünfte zusammengeführt. Und jetzt kommt es drauf an, wie hoch ist die Rente, wie hoch sind die Einnahmen aus der beruflichen Tätigkeit, welche Ausgaben sind daneben zu setzen. Vielleicht wäre es eine Überlegung, dass die Dame dann tatsächlich im Bereich vom Minijob nur tätig ist, weil das wird in der Regel dann mit den 2% pauschal vom Arbeitgeber versteuert und fällt dann in der eigenen Steuererklärung gar nicht mehr an.
Die nächste Frage.
Wir haben eine Zuschrift von Herrn oder Frau Drogisch bekommen und da geht es um wenn man selber seine Steuererklärung ausfüllen will, wie man herausfinden kann, wie hoch denn die aktuellen Pauschalbeträge sind und was passiert, wenn man da eine Tabellenspalte leer lässt, ob das dann automatisch vom Finanzamt ausgefüllt wird.
Herr Sendke?
Genau, also ich glaube, diese Pauschbeträge können extrem wichtig sein und haben wir ja schon drüber gesprochen. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, wenn ich die Steuererklärung abgebe, dass diese Pauschbeträge automatisch berücksichtigt werden. Das wäre zum Beispiel so bei einem Arbeitnehmer Werbungskostenpauschbetrag, der wird automatisch abgezogen. Wenn ich Eintragungen vorgenommen habe, die aber geringer sind, dann wird automatisch dieser höhere Pauschbetrag abgezogen. Wenn ich gar keine Eintragungen vorgenommen habe, wird er auch automatisch abgezogen. Es gibt aber auch gewisse Pauschbeträge in anderen Bereichen. Da wäre es schon gut, wenn man die kennt, um das mal so zu sagen, weil die werden nicht automatisch berücksichtigt. Zum Beispiel bei Nebeneinkünften gibt es auch schon mal die Möglichkeit, dass ich so eine Pauschale für Betriebsausgaben abziehe. Oder bei Umzügen hatten wir eben darüber gesprochen, für sonstige Umzugsumlagen, wenn ich zum Beispiel noch Schönheitsreparaturen durchführen musste in der alten Wohnung oder ein Elektroherd muss neu angeschlossen werden. Dafür gibt es auch Pauschalbeträge. Nur da muss ich überhaupt Eintragungen machen, damit das Finanzamt oder das System weiß, dass es diesen Umzug gab. Und da ist es dann doch besser, wenn man diese Pauschalbeträge kennt. Das heißt, da würde ich dann empfehlen, entweder sich beraten zu lassen oder zur Not auch mal das Internet zu konsultieren, was da an der einen oder anderen Stelle auch hilfreiche Anmerkungen zu geben kann.
Herr Nottelmann, das ist ja nun die Herausforderung, dass die steuerpflichtigen Einnahmen und die absetzbaren Ausgaben komplett auftauchen müssen in der Steuererklärung und zwar eben ja auch an der richtigen Stelle. Wie lässt sich das vollständig und fehlerfrei machen? Ist das immer wieder die Frage?
Das ist natürlich immer wieder die Frage. Wenn ich es selber mache und nehme Elster, ist Elster ja mehr oder weniger nur eine Eingabehilfe. Das heißt, früher, wenn ich es am Formular nicht wusste, wo ich es eingetragen habe, weiß ich es jetzt bei Elster vielleicht auch nicht, wo ich es dann eintragen kann. In den ganz einfachen Fällen behelfen sich ja manche Leute dann auch mit einem entsprechenden Programm, was dann da durchführt, im Dialog dann abfragt und bestimmte Sachen dann einträgt. Aber ansonsten muss ich dem Kollegen da recht geben, muss ich mich natürlich dann mit auseinandersetzen, wo gehören die, wo gibt es Pauschbeträge und ich muss sie dann eintragen. Also ich muss die Stelle dann schon wissen und einen Wegweiser gibt es, glaube ich, in Elster nicht, zumindest nicht in der ganz einfachen Version. Dann muss ich eben dann doch etwas tiefer in die Tasche greifen und mich vielleicht mit einer Software versorgen, die mir da hilft.
Herr Gummersbach hat uns in diesem Zusammenhang angerufen und Ihnen geht es auch um Elster.
Ja, bin ich in der Leitung.
Ja, willkommen in der Sendung im Deutschlandfunk.
Ja, guten Tag. Ja, ich stelle fest, seit ich bei Elster bin, ich mache das Programm und dann gibt es eine kleine Rückzahlung und das Finanzamt fordert dann aber von mir regelmäßig eine geringe Nachzahlung. Aber dieses Jahr sind es dann auch noch weit Vorauszahlungen für dieses Jahr und die nächstes Jahr. Das sind etwa 470 Euro.
Das schlägt dann schon zu Buche. Und was ist dann Ihre Frage?
Ja, ich weiß nicht, wo diese Differenz herkommt. Denn die Angaben, die ich da gemacht habe im Programm, sind ja die gleichen, die ich dem Finanzamt übermittelt habe.
Herr Nottelmann.
Ja, wir hatten anfangs das Thema, ob das Finanzamt immer alles überprüft oder ob das Finanzamt alles so akzeptiert, wie ich das eingebe. Wenn Sie natürlich irgendwo Beträge eingeben, die das Finanzamt nicht akzeptiert, weil Sie beispielsweise irgendwo was doppelt eingetragen haben oder Sie haben vielleicht was falsch eingetragen, dann wird natürlich im Veranlagungsverfahren das richtig gezogen.
Ja, auf der Seite 4 ist
dann muss das Finanzamt
eine lange Erklärung, was Sie gemacht haben. Zum Beispiel steht hier Werbungskosten, die ich angegeben habe. Die sind geringer als der Pauschbetrag und Sie haben aber trotzdem den Pauschbetrag dann akzeptiert.
Ja, also das ist etwas schwierig, jetzt so per Ferndiagnose da drauf zu gucken. Es gibt aus dem Elster ja einen Ausdruck, wo Sie dann berechnet haben und wo die Berechnung drin steht. Und dann müssten Sie das mal neben Ihren Steuerbescheid legen und dann sehen Sie, wo die Differenz ist oder wo davon abgewichen worden ist. Es gibt hinten in den Erläuterungen schon mal, da fehlt ja ganz viel im Fließtext hinten, da steht meistens in den Erläuterungen schon mal, wenn davon abgewichen wurde, von dem, was Sie übermittelt haben. Manchmal wird aber auch einfach was Richtiges übermittelt und es hat aber was anderes ausgerechnet. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, warum das abweichen kann. Wie gesagt, mein Tipp wäre da, die beiden Dinge nebeneinander zu legen, den Bescheid, den Sie vom Finanzamt bekommen haben und den Ausdruck aus dem Elster-Programm und dann wirklich mal Zahl für Zahl durchzugehen und an der Stelle, wo eine Abweichung ist, sich eventuell beraten zu lassen oder einen Einspruch einzulegen und sich das vom Finanzamt erklären zu lassen. Sie können dann natürlich auch anrufen und an der Stelle sagen, warum sind Sie da abgewichen von der Erklärung? Nur Sie können da jetzt nicht anrufen und sagen, ich habe einen anderen Betrag, weil die wissen ja genauso wenig, was Ihr Programm ausrechnet. Die kriegen ja am anderen Ende nur Daten übermittelt und rechnen und werten das dann aus.
Ja. Herr Sandko, ich wollte Herr Gummersbach,
aber ich habe den Unterschied nicht erkennen können.
Genau, da frage ich jetzt weiter, ausgehend von Ihrer Frage, Herr Gummersbach, Herrn Sandko, muss das Finanzamt erläutern oder einfach festsetzen?
Nein, es muss auch erläutern, diese Abweichung, das hat was auch mit effektivem Rechtsschutz zu tun, weil ich muss mich ja am Ende dann fragen, als Steuerpflichtiger, akzeptiere ich eigentlich den Steuerbescheid so, wie er ist? Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis für alle. Wenn ich der Meinung bin, dass etwas falsch gelaufen ist in diesem Steuerbescheid, darf ich niemals untätig bleiben, sondern ich muss tätig werden, weil ich habe dafür auch nur einen Monat Zeit, nachdem mir der Bescheid im Grundsatz jetzt mal bekannt gegeben wurde. Und wenn ich der Meinung bin, dass das unrichtig ist, dann kann ich einen sogenannten Einspruch einlegen bei der Finanzverwaltung. Und das ermöglicht mir, dass der Fall erstmal offen bleibt. Das heißt, da tritt keine Bestandskraft, nennen wir das, ein. Und dann kann über alles gestritten werden, auch mit der Finanzverwaltung. Aber wenn ich da untätig bleibe und mich nur ärgere, dass da was anders angesetzt wurde, dann kann es im schlimmsten Fall sogar sein, dass ich dann diese Nachzahlung leisten muss, obwohl es objektiv falsch gewesen wäre.
Stefan Gierig, weitere E-Mails.
Ja, die ist vielleicht etwas leichter zu beantworten, die nächste. Und da geht es nämlich um Tierarztrechnungen, ob man die absetzen kann.
Tierhaftversicherung.
Tierarztrechnungen.
Ja, vielleicht darf ich da was zu sagen.
Sehr gerne.
Tierarzt, es kommt drauf an, wie immer. Die erste Frage ist, für welches Tier sind diese Rechnungen entstanden? Wenn es also ein Tier beispielsweise in der Landwirtschaft ist, dann gehört das natürlich zu den Betriebsausgaben. Wenn jemand beispielsweise einen Hund hat, den er mit zur Arbeit nimmt, einen Therapiehund, können diese Tierarztkosten durchaus auch in den Bereich der Werbungskosten fallen. Es könnte sogar sein, dass der Tierarzt aus welchen Gründen auch immer nach Hause gekommen ist und es sich um ein ganz privates Tier handelt. Dann besteht sogar die Möglichkeit, diese Kosten eventuell im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen abzusetzen. Das betrifft aber dann wirklich nur, wenn der Arzt nach Hause gekommen ist. Also es kommt immer darauf an, für was, für wen, ja, und dann in welchem Bereich sie eventuell einzusetzen sind.
Dann gibt es noch die Frage nach der Absetzbarkeit von Scheidungskosten.
Und vielleicht in dem Zusammenhang, Herr Nottelmann, die Zusammenveranlagung. Wie lange ist sowas sinnvoll?
Also die Scheidungskosten waren mal als außergewöhnliche Belastung geltend machbar. Jetzt gibt es da nur noch in ganz bestimmten Fällen, das müsste man dann im Einzelnen prüfen, sie sind grundsätzlich nicht absetzbar. Sollte man aber dann nochmal prüfen lassen, dann auch, weil sie doch manchmal sehr umfangreich sind. Bei der Zusammenveranlagung ist es so, wenn ich mich geschieden habe, dann kann ich keine Zusammenveranlagung mehr machen. Meistens geht ja der Scheidung auch das Trennungsjahr voraus. Das heißt, dann ist man ja auch schon nicht mehr zusammenlebend. Also ich kann mich nur so lange zusammenveranlagen in dem Jahr, wo ich auch noch zusammenlebend bin. Wenn ich also jetzt auseinanderziehe im Jahr 2023, ist das das letzte Jahr, wo ich mich zusammenveranlagen kann. Ab dem Jahr 2024 müsste ich dann eben eine Einzelveranlagung machen. Das würde man ja auch dem Finanzamt mitteilen. Und man merkt dann auch, wenn man beispielsweise 3,5 in der Lohnsteuerklasse hat, dass das dann direkt umgeändert wird, ab dem Zeitpunkt, wo ich dem Finanzamt mitgeteilt habe, dass ich getrennt lebend bin.
Eine letzte Hörerin schafft es in unseren Marktplatz. Willkommen, Frau Santoro. Sie haben eine Frage zu Ihrer Immobilie.
Ja, genau. Guten Tag. Und zwar habe ich in Süditalien ein Ferienhaus und jetzt schreibt mir das Airbnb, dass sie 20% einbehalten für die Steuern. Das verstehe ich nicht genau, weil ich eigentlich ja in Deutschland sozusagen die bei der Steuererklärung das angebe. Wird das jetzt doppelt versteuert oder wie haben Sie da irgendwie wo versteuere ich?
Da kann Ihnen der Rechtsanwalt Herr Sendke helfen.
Danke. Genau, das ist natürlich immer ein bisschen komplexer, wenn da zwei Länder beteiligt sind. Aber zum Beispiel bei Immobilien ist es im Grundsatz so, ich muss ja aufteilen, wem steht eigentlich das Besteuerungsrecht jetzt zu? Und Sie sind ja zum Beispiel, weil Sie in Deutschland wohnen, hier grundsätzlich unbeschränkt steuerpflichtig. Und das hatten wir eben schon mal angesprochen, müssten Ihr Welteinkommen hier versteuern. Das heißt im Grundsatz auch mal die Einkünfte aus dieser Immobilie in Italien, glaube ich, hatte ich verstanden, ist die.
Genau, richtig.
Jetzt ist es aber so, dass es auch diese Doppelbesteuerungsabkommen gibt, wo genau geregelt ist, welchem Staat jetzt eigentlich für eine konkrete Einkunftsart das Besteuerungsrecht zusteht. Und hier bei Immobilien ist es so, dass da ganz üblich das sogenannte Belegenheitsprinzip ist. Das heißt, da wo die Immobilie ist, können entsprechende Einkünfte dann auch versteuert werden. Das heißt, wenn Sie da entsprechende Vermietungseinkünfte oder was aus dieser Immobilie hatten, wird das wahrscheinlich eher in Italien hier versteuert werden müssen im Ergebnis und wäre hier in Deutschland dann im Grundsatz mal nicht, würde das nicht mehr besteuert werden. Es kann aber Man muss es angeben trotzdem, denn es muss im Endeffekt gegebenenfalls bei der Berechnung des Steuersatzes würden diese Einkünfte mit berücksichtigt werden. Das nennen wir Progressionsvorbehalt. Also anzugeben wäre es trotzdem, aber die Einkünfte würden nicht besteuert werden in Deutschland.
Abschließende Frage, Herr Nottelmann, zum 2. September hin nochmal gedacht. Verspätungszuschlag, wird er eigentlich sehr flott erhoben?
Ja, wenn der verspätet abgegeben ist, das Finanzamt hat keine Fristverlängerung, wird er normalerweise festgesetzt oder muss sogar festgesetzt werden. Da gibt es jetzt nicht ein großes Ermessen. Ich würde dann immer, wenn ich es nicht schaffe, diesen Antrag dann stellen, auch nachträglich, wenn ich jetzt abgebe und vielleicht die Gründe dazu geben. Wir hatten ja eben einen Anrufer, der auch gesundheitlich angeschlagen ist. Ich würde dann entsprechend das darlegen und dann doch darum bitten, um eine nachträgliche Fristverlängerung. Dann wird es normalerweise in so kleineren Fällen auch gewährt.
Das war unser Marktplatz. Ran an die Belege, die Steuererklärung bis zum 2. September selbst erstellen. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hubert und Stefan Gehrig. Besonderen Dank an die Expertenrunde, also an Gabriele Waldau-Chima, Autorin, Betriebswirtin und Beratungsstellenleiterin vom aktuell Lohnsteuerhilfeverein Arnsberg. Dank an Steuerberater, Diplomkaufmann Lars Nottelmann, Vizepräsident im Steuerberaterverband Köln. Und an Thomas Sendke, Diplom-Finanzwirt, Rechtsanwalt und Steuerberater der Bonner Kanzlei Flick-Gocke-Schaumburg und Vorsitzender der Initiative Tax Law Klinik an der Universität zu Köln.